jetzt schon eine Predigt, hat zu mir gesprochen heute Morgen. Trotzdem möchte ich mit euch natürlich, und das ist ja ganz wichtig und zentral, in Gottes Wort reinschauen. Und wenn jetzt der Advent anfängt, dann ist es ja Zeit, dass wir miteinander auch wieder die Geschichten lesen von dem großartigen Ereignis, wie Gottes Sohn auf diese Welt kommt. Wie Gott selbst in unsere Alltagswelt hineinbricht. Und ich dachte, ich fange da mal einfach ganz vorne an. Also ganz vorne. Wenn man so ein bisschen die Geschichten liest, die sind ja verteilt so durch die Evangelien. Markus steigt erst später ein, der steigt erst mit der Taufe Jesu ein. Aber Matthäus hat was aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas hat was aus der Weihnachtsgeschichte. Und Johannes hat es nicht als Geschichte, aber hat dieses Kapitel über das Wort, das Fleisch wird und Gottes Sohn, der kommt und die Herrlichkeit des Vaters bringt. Wenn man jetzt ganz von vorne anfangen möchte und mal das Matthäus-Evangelium aufschlägt, als erstes Evangelium im Neuen Testament, dann fängt es an mit einem Text, den wir dann immer gleich mal überspringen, weil der uns nicht spannend genug ist und wir dann immer erst so ungefähr ab dem 10. Vers überhaupt erst lesen, weil es da Geschichte wird. Und heute machen wir das anders. Wir lesen Matthäus ab Kapitel 1, ab Vers 1. Da steht, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peretz und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peretz war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des König Davids. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joschia. Joschia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel der Vater von Abihud. Abihud von Eliakim. Eliakim von Azor. Azor von Zadok. Zadok von Achim. Achim von Eliud. Eliud von Eleazar. Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir normalerweise einsteigen in die Geschichte. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Soweit einmal das Wort Gottes. Und bei Wort Gottes sind wir schon beim entscheidenden Stichwort. Warum fangen wir eigentlich immer so ein paar Verse versetzt an zu lesen? Okay, das war jetzt sicher nicht wahnsinnig spannend und wenn ich jetzt irgendjemand hier im Raum fragen könnte, würde, ob er das nochmal kurz aus dem Kopf wiederholen könnte, die ganze Liste der Namen. Ich glaube, da würden wir alle, mich eingeschlossen, scheitern dran. Manche der Namen, die haben wir vielleicht schon irgendwo mal gehört, so im, aus dem Lesen vom Alten Testament klingen die bekannt. Andere sagen uns überhaupt nichts. Über viele Menschen aus dieser Liste wissen wir gar nichts, außer ihren Namen. Und doch steht die drin. Jetzt schreibt der Matthäus ein Evangelium aus Überzeugung, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der versprochene Retter, auf diese Welt gekommen ist und dass alle das hören müssen. Und der Matthäus, eines kann man ihm nicht unterstellen, nämlich dass er nicht erzählen kann. Wenn er den Rest dieser 28 Kapitel lest, dann merkt er das ganz schnell. Der weiß schon, wie man Geschichten erzählt. Der weiß schon, was spannend ist, der weiß schon, wie man das nicht langatmig macht, wie man es auf das Entscheidende konzentriert und die wichtigen Punkte rauskommen lässt. Und das ist nur die menschliche Seite. Matthäus hätte durchaus entscheiden können zu sagen, ich steige auch gleich mit der Geschichte ein und lasse diese ersten Verse weg. Was wir da noch gar nicht angeschaut haben, ist ja die Tatsache, dass der Matthäus ja nicht allein am Werk war. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen unser Verständnis von dem, was Wort Gottes ist, wieder neu rauskramen. Paulus schreibt uns, dass das ganze Wort von Gott inspiriert ist. Und wenn du mit dem Wort inspiriert nicht viel anfangen kannst, dann gibt es da eine wunderbare Erklärung, was dieses Wort bedeutet. Und das haben wir heute Morgen hier schon auf der Bühne gesehen. Die Bläser haben nämlich heute Morgen ihre Instrumente inspiriert. Ja, Siegbert, hast du das gewusst, dass du dein Instrument inspiriert hast? Inspirieren heißt nämlich wörtlich nichts anderes als hineinblasen. Und da steckt die Idee drin, dass Gott seinen Geist hineinbläst in dieses Instrument Matthäus, der jetzt der Schreiber ist, und aus diesem Instrument einen wunderbaren Ton erzeugt, den alle hören können. Gott bläst oben rein und unten kommt Evangelium raus. So muss man sich das vorstellen. Ja? Und weil es verschiedene Instrumente gibt, schon allein heute Morgen hier auf der Bühne, so benutzt Gott ganz unterschiedliche Menschen im Neuen und im Alten Testament, um die zu inspirieren. Und dann klingt es manchmal auch unterschiedlich. Ja? Also man darf sich das nicht vorstellen wie als Gottes Schreibmaschine. Ne? Dass Gott jetzt hier wörtlich diktiert, so hast du das zu schreiben und das wird bei jedem jetzt genau gleich aussehen. Sondern Gott gibt den Menschen durch seinen Geist den Drang, das aufzuschreiben und in ihren Worten schreiben sie auf, was Gott möchte. Damit sind wir übrigens auch weit weg von so Theorien wie, also vom Koran wird ja dann erzählt, dass da sei der Engel Gabriel vom Himmel gekommen und hätte den so mitgebracht, fertig. Der Gott der Bibel benutzt Menschen, immer, auch diesen Matthäus. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass hinter dieser ganzen Geschichte der Gott der Bibel steht, auch hinter diesen ersten Versen des Matthäusevangeliums. Und deswegen ist es schade, wenn wir die einfach überspringen. Das ist Gottes Wort. Da möchte er reden. Und vielleicht muss ich mal ein bisschen genauer hinschauen und mich fragen, ja, was will denn Gott mit dieser endlos langen Liste sagen? Und warum hat auch der Matthäus, warum fand er das so wichtig, dass sie da drin steht und dass man nicht gleich mit der Geschichte anfängt? Eigentlich hat der Matthäus im ersten Satz dazu schon ganz viel verraten. Die Überschrift, die ja in dem Fall nicht eingefügt ist von irgendeiner Bibel, also wenn ihr eine gedruckte Bibel heute kauft, sind ja das immer so Zwischenüberschriften drin. Die hat der Verlag reingemacht im Normalfall, damit man sie einfacher zurechtfindet. Aber diese Überschrift ist tatsächlich Teil von dem Text des Matthäus. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und damit hat er schon ganz viel verraten von dem, was ihm wichtig ist. Dieser Jesus Christus, von dem er gleich erzählen wird, der kommt nicht einfach in einen leeren Raum. Der steht in einer langen Geschichte von Menschen, die Gott gebraucht hat, um seinen großen Plan umzusetzen, nämlich das Heil in diese Welt zu bringen. Angefangen mit Abraham, den er beruft im Alten Testament, könnt ihr nachlesen, 1. Mose Kapitel 12, den er ruft zum Segen für alle Völker, wo er dann dieses Volk gründet, sein Volk, nicht einfach, weil Gott irgendwas für sich selber haben möchte, sondern weil er durch dieses Volk das Heil in die Welt bringen möchte. Und dann geht's weiter, so diese Namen tauchen dann immer auf in der Geschichte, wenn man das Alte Testament liest. Bis hin zu einem der Höhepunkte der Geschichte Israels schlechthin, zu David. Der größte aller Könige, den sie je hatten, da ging es Israel richtig gut. Ein großes Reich, Gott zeigt, dass er hinter seinem Volk steht, dass er sie segnet, dass er was macht mit diesem Volk. Das sieht man in David, wenn man sein Leben anschaut. Und selbst als David zwischendurch ein paar sehr verwerfliche Dinge tut, als er Ehebruch begeht, Da begegnet er neu einem vergebenden Gott. Und das heißt am Schluss von ihm, dieser David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bezeichnend übrigens auch, dass wenn man dann hier die Liste weiter sieht, dass ausgerechnet das Kind, das aus diesem Ehebruch hervorkam, dann Teil dieser Linie hin zu Jesus wird. Das ist ja nicht so, als hätte David nicht auch andere Kinder gehabt. Aber das nur nebenbei. Dieser Bezug auf David ist dem Matthäus ganz wichtig. Deswegen heißt es auch dann später gleich, wenn Josef dann angesprochen wird, Josef, Sohn Davids. Diese Betonung ist wichtig. Und dann diese ganze Geschichte mit den 14 Generationen, da will ja Matthäus auch was zeigen. Ne? So diese Höhepunkte, Abraham, David und dann kommt die Verbannung nach Babylon, die wohl eher so ein Tiefpunkt war in der Geschichte, aber auch dazu gehört. Und dann Jesus, eingereiht in einer Reihe der großen Punkte der Geschichte Israels, der Geschichte der Menschen mit Gott. Warum Sohn Davids? Warum ist es dem Matthäus so wichtig zu betonen, dass Jesus von David abstammt? Ist doch eigentlich egal, oder? Wir würden jetzt als Menschen und als westlich geprägte Menschen, die alles ganz genau nehmen, vielleicht noch argumentieren, dass man das ja sich drüber streiten kann, weil David der Vorfahre von Josef war. Und Josef ja eigentlich im streng genommenen Sinn gar nicht der Vater von Jesus war, sondern Gott der Vater von Jesus ist. Und nur die Maria die Mutter. Aber Matthäus war das wichtig. Der betont das. Denn Matthäus schreibt sein Evangelium für Menschen aus seinem eigenen Volk. Menschen, denen er was zeigen möchte, was sie bis jetzt noch nicht begriffen haben, nämlich dieser Jesus ist der, auf den ihr wartet. Ja, auf wen warten die denn? Und das bringt uns dann zurück ins Alte Testament, mitten hinein in die großen Geschichten des Volkes Israel, zu einem der Höhepunkte, als David, dieser große König, auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen ist. Da hat David eine ganz gewaltige Gottesbegegnung im 2. Samuel Kapitel 7. David hatte gerade zu Gott gesagt, jetzt habe ich alles, was ich brauche und jetzt möchte ich gern dir, Herr, ein Haus bauen, einen Tempel. Und Gott hatte ihm gerade gesagt, das soll er verschieben auf später, das macht dann sein Sohn Salomo. Aber in diese Gottesbegegnung hinein sagt Gott dem David Folgendes. 2. Samuel Kapitel 7, Abvers 12. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf den Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen. Und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenmaß bestrafen wie ein irdischer Vater seinen Sohn. Aber meine Liebe will ich ihm nicht entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe. Ihn habe ich verstoßen und dich an seiner Stelle zum König gemacht. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft, David, werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Das hatte Gott damals dem David gesagt. Und David hat dann nichts Besseres zu tun, als das gleich dem ganzen Volk weiterzusagen. Hört mal, was Gott mir gesagt hat. Das heißt, es ist verankert im Gedächtnis des Volkes Israel. Gott hat dem Haus David einen ewigen Thron versprochen. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Wir haben da ja gerade die Linie durchgelesen und ein großer Teil der Menschen, die hier aufgezählt wurden nach David, die sind tatsächlich Könige über Israel oder zumindest über einen Teil von Israel, denn das hat sich ja dann gespalten. Aber über das Südreich Juda waren das zumindest Könige. Bis zu Jojachin. Und dann heißt es, damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Und das war's mit der Königsherrschaft in Israel. 70 Jahre unter der Herrschaft eines anderen Volkes, in einem ganz anderen Land, weit weg von dem versprochenen Land Gottes, weit weg von all der Herrlichkeit, die Gott verspricht, als Sklaven dort, von Gott scheinbar vergessen. Und nach 70 Jahren löst Gott sein Versprechen ein und führt sie zurück in ihr eigenes Land. Der Tempel wird wieder aufgebaut, Gott zeigt, dass er da ist. Das sind also die Geschichten von Esra und Nehemia im Alten Testament. Aber eins fehlt, der König. Das gibt's keinen mehr. Die sind zwar wieder daheim im eigenen Land, aber sie sind jetzt Provinz, der Perser geworden. Und von da an gibt's immer Fremdherrschaft. Ne? Das sind's die Perser, dann sind's die Syrer und die Ägypter und die Griechen und alle möglichen kommen dann und zum Schluss die Römer. So, da kommen wir dann in die Zeit von Jesus hinein. Ein König, den gibt's einfach nimmer in Israel. Aber Gott hatte doch gesagt. Gott hat doch versprochen und wenn Gott verspricht, dann hält er doch sein Wort. Und so ist es im Gedächtnis Israels verankert geblieben, dass da noch was offen ist. dass Gott da noch was zu tun hat. Und auf die Erfüllung dieses Versprechens wartet Israel. Ganz sehnlich. Und wenn man die Literatur der damaligen Zeit liest, ist ja außer der Bibel auch noch anderes geschrieben worden in der damaligen Zeit. Und wenn du liest, was so im Volk Israel geschrieben wird, dann siehst du, wie sich das aufbaut über Jahrzehnte, über die Jahrhunderte weg, wo uns so seinen Höhepunkt erreicht, gerade so um die Zeit rum, wo Jesus geboren wird. Diese Erwartung, jetzt muss doch Gott dann endlich mal was tun. Und dann schreibt Matthäus dieses Evangelium. Und er schreibt von einem Kind, das geboren wird, hinein in die Linie des großen Königs Davids. Und jedem Juden geht plötzlich ein Kronleuchter auf, der das liest. So stellt sich das Matthäus zumindest vor. Was Matthäus sagt, ist es, er ist es. Dieser Jesus ist nicht bloß irgendein zufällig geborenes Kind. Er ist auch nicht bloß jemand, der halt aus irgendeiner Familie kommt und jetzt plötzlich große Ansprüche stellt. Sondern hier ist die Erfüllung der Zusagen Gottes. In diesem Jesus erfüllt sich alles, worauf ihr gewartet habt. In diesem Jesus hat das Warten ein Ende. Und das ist doch eine geniale Nachricht. Das Warten hat ein Ende. Ich weiß ja nicht, wer von euch gern wartet. Aber ehrlich gesagt, ich tue es nicht. Ja, warten ist was Furchtbares. Vor allem, wenn man weiß, dass das, was kommt, was Schönes ist. Ja? Ja, jetzt wartet doch noch ein paar Wochen, da sind wir auch wieder beim Warten. Ja? Und so, schaut euch mal, wenn ihr Kinder habt, am 24. dann an, wie das ist. Ja? Wenn man weiß, abends gibt es Geschenke. Ja? Das fängt ja schon die Wochen vorher an. Und wie oft noch schlafen und alles, das ist ja kaum auszuhalten, diese ganze Sache. Vor 2 Wochen waren wir beim Augenarzt als ganze Familie mit 5 Leuten. Und ich bin am Schluss bin ich hin, zu der Sprechstundenhilfe, die vorne am Empfang sagen, ich sage, jetzt muss ich Ihnen echt mal ein Kompliment machen. Ich sage, sowas habe ich noch nicht erlebt, dass wir mit 5 Leuten in einer dermaßen guten Geschwindigkeit durchgeschleust worden sind, alles perfekt organisiert. Da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Ne? Da kommst du mit einer Person und sitzt du 2,5 Stunden im Wartezimmer. Und wenn die Person meine kleine Pia ist, ja, und am Schluss, am Anfang kam es rein und das Kind war ruhig und hatte gerade gegessen und wäre jetzt genau im richtigen Zustand, um es dem Arzt vorzuführen. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, wie das 2,5 Stunden später aussieht, wenn man da noch einen Hörtest machen will oder sowas. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Warten ist was Furchtbares. Und du hast ein ganzes Volk, das wartet. Nein, noch mehr, du hast eine ganze Welt, die wartet. Denn auch mit das, was Gott mit Israel tut, ist ja nichts weiter als Gottes Antwort auf das Problem der ganzen Welt. Das fängt ja noch vor Abraham an. Das fängt ja schon bei Adam an. Und der Tatsache, dass die Menschen ohne Gott leben und sich damit selber ins Aus manövriert haben. Und seither wird gewartet auf das Versprechen Gottes, dass da sich was ändern soll. Und Matthäus sagt, hier in diesem Jesus erfüllt sich das alles. Jahrhunderte der Sehnsucht, eine kaputte Schöpfung, ein zerbrochener Bund, dieser ganze Vertrag, den Gott mit Israel schließt, wo er sagt, ich bin für euch da, ich liebe euch ohne Ende, ihr seid mein Volk und ihr müsst nur folgende Bedingungen einhalten und dann machen sie das nicht. Die zerbrochenen Träume, die da dahinter stehen, sowohl auf Seite der Menschen als auch auf Seite der Gottes. In Jesus hat das Warten ein Ende. Und das ist gute Nachricht, außer es gibt jemand, dessen Hobby Warten ist. Ja. Manchmal sind wir als Christen heute noch so unterwegs, wie wenn wir noch am Warten wären. Wie wenn noch das Entscheidende nicht passiert wäre. Und für uns ist es auch gut, zurückzuschauen und diese gute Nachricht zu begreifen. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Gott ist in Jesus auf diese Welt gekommen. Das Entscheidende ist bereits passiert. Und ich darf mich heute freuen an den Ergebnissen. Ist doch gut, oder? Der versprochene Retter ist da. In Jesus hat das Warten ein Ende. In Jesus, da vorne geht gar nichts weiter, gell? So ist jetzt halt. In Jesus erfüllt Gott seine Versprechen. Und da haben wir ein ganzes altes Testament davon. Das ist ja nicht gerade so, als hätte Gott wenig gesagt. Ja? Ich habe einen Bekannten, der ab und zu mal kommt, uns zu besuchen und wenn er dann kommt und dann freut er sich immer wahnsinnig, unsere Kinder zu sehen, die natürlich inzwischen wieder ein Stück gewachsen ist. Und dann erzählt er immer so, was sie alles zusammen machen. Wir waren schon zusammen im Urlaub, ne? Und dann hast du 2 Wochen Urlaub vor dich und dann erzählt er am Anfang, ja, also wir werden in dem Urlaub, werden wir das unternehmen und jenes unternehmen und das. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo wir als Eltern mal sagen, du, mach mal langsam, ja? Du musst das nachher auch alles ausführen. Ne? Mach lieber mal eine Sache mit unseren Kindern, bevor du ihnen 25 Sachen versprichst und nachher feststellst, oh, die Zeit, die reicht gar nicht. dann hast du enttäuschte Kinder hinterher. Das heißt, wir haben dann die enttäuschte Kinder hinterher. Ne? Also Gott nimmt im Alten Testament seinen Mund ganz schön voll, wenn du da mal schaust, was der Israel alles verspricht. Und nur mal so ein paar Auszüge, so ein paar wesentliche Dinge. Ein Ende der Sünde. Die Gerechtigkeit siegt. Das Böse wird vernichtet. Gott wird einen neuen Bund schließen mit den Menschen. Einen, den man halten kann, weil der Heilige Geist in die Herzen hineingegeben wird. Wenn du liest, was hier Matthäus zitiert, dem Kind, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jeshua auf Hebräisch, das heißt Gott rettet. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das ist mal ein Versprechen. Von aller Schuld befreit. Und dann zitiert er Matthäus gleich auch noch den Jesaja, von dem wir heute Morgen schon gelesen haben. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Ist übrigens so ein Standardsatz von Matthäus. Wenn du das ganze Evangelium durchlässt, kommt es ständig wieder bei Matthäus. Das ist geschehen, damit sich erfüllen sollte, was der Prophet vorausgesagt hatte. Denn das will Matthäus seinen Landsleuten nahebringen. Schaut mal, dieser Jesus ist die Erfüllung von allem, auf das ihr gewartet habt. Und was hat Gott versprochen? Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und in diesem Jesus erfüllt sich das, sagt Matthäus. Und zwar mehr, als man denken könnte aus diesem Text. Ich meine, du kannst dein Kind auch Immanuel nennen. Ne? Ist ein schöner Name. Ich kenne Leute, die so heißen. Oder ganz kurz dann Manuel auf Deutsch. Das ist der gleiche Name, nur verkürzt. Ja? Aber in diesem Jesus geht es ja um mehr als nur, dass der einen netten Vornamen bekommt. Das ist ja nicht mal sein Vorname, der heißt ja Jeshua und nicht Immanuel. Ne? In diesem Jesus wird es Realität, Gott mit uns. Denn da kommt nicht bloß ein Kind, da kommt Gott in diese Welt hinein. Damit ihr schaut, er ist es, Gott erfüllt seine Versprechen. Und dann lesen wir natürlich weiter, und das haben wir heute Morgen schon gelesen beim Kerzeanzünden. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf, denn ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt, und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Und Matthäus sagt, er ist es, schaut her. In ihm erfüllen sich die Versprechen Gottes. Wow. Seht ihr, wie wichtig das ist, diese Betonungen von Matthäus am Anfang? Der musste dieses Stammbaum einschließen. Für den war das absolut entscheidend, dass die Leute das lesen. In diesem Jesus erfüllt sich alles, was noch braucht. Und dann drittens, in diesem Jesus richtet Gott seine Königsherrschaft auf. Darauf haben sie ja gewartet. Der Thron war ja leer, beziehungsweise besetzt von Leuten, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören auf diesen Thron. Die auch nichts Gutes getan haben den Menschen. Wenn du die Römer anschaust, die da gerade im Land geherrscht haben, die ganz viel getan haben, was für Israel nur entsetzlich war, weil es gegen Gottes Gebote geht. Die das Land ausgebeutet haben, die Menschen versklavt haben, die sitzen jetzt auf dem Thron. Und was immer noch fehlt, ist dieser große Friedenskönig auf dem Thron Davids. Und dann kommt dieser Jesus. Und wenn du da Matthäus weiterliest und siehst, wie dieser Jesus drei Kapitel später, im vierten Kapitel, wie er anfängt zu predigen und seine zentrale Botschaft ist, kehrt um, denn das Königreich der Himmel ist herbeigekommen. Ja? Da merkst du plötzlich, Mann, hier passiert was. Gott fängt an, seine Versprechen zu erfüllen. Allerdings fällt manchen in Israel wahrscheinlich auch die Kinnlade runter. Wenn man sagt, ja, Moment mal. Also so haben wir das jetzt nicht erwartet. Ja? König ist doch was anderes. Der sollte doch jetzt in Jerusalem residieren und alles. Der sollte doch jetzt auf dem Thron dort sitzen und die Römer rauswerfen aus dem Land. Da musste schon mancher schlucken, als er verstanden hat, dass dieses Reich Gottes kommt, aber ganz anders kommt als erwartet. Da müssen wir ja heute manchmal noch schlucken, wenn wir das begreifen, wie Gott kommt. Das Reich Gottes als zentrale Botschaft dieses Jesus, das sagt er, ist, bin ich gekommen, um es zu euch zu bringen. Ich selber komme aber als dieser König, der ganz anders aussieht. Und erst im Rückblick begreifen wir dann, wenn Paulus viele Jahre später dann schreiben wird von diesem Gottessohn, der alle Herrlichkeit aufgegeben hat und runtergekommen ist auf unsere Welt und bis zum Tod am Kreuz sich hingegeben hat. Und dann schreibt Paulus weiter, darum hat Gott ihn erhoben und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu eines Tages jedes Knie sich beugen wird und jeder Mund bekennen, er ist Herr. Da sehen wir dann plötzlich den Thron. Und wenn dann am Ende unseres Neuen Testamentes, haben wir von Matthäus schon ganz schön weit geblättert, wenn dann Johannes das letzte Buch schreiben wird, 95 nach Christus, 95 Jahre später als dieser Moment, schreibt Johannes über diese Vision, die Gott ihm geschenkt hat. Und die fängt damit an, dass Gott den Himmel öffnet und Johannes sieht Jesus Christus auf dem Thron sitzen. Da ist es plötzlich klar. Am Anfang sieht es noch ganz anders aus, wenn wir dann in den Stall schauen, zu diesem Kind in der Krippe. Aber das darf uns nicht täuschen. In Jesus richtet Gott seine Herrschaft auf. Das ist bis heute schwer zu sehen. Wenn du in diese Welt schaust, sagen wir vielleicht immer noch, der Thron ist leider immer noch leer. Mann, wie wäre das schön, wenn jetzt dieser davidische Friedenskönig herrschen würde. Und alles anders machen. Und vergessen dabei oft, wer sitzt denn auf dem Thron? Jesus sitzt auf dem Thron. Hier und heute, zur Rechten Gottes des Vaters, da sitzt er auf dem Thron. Gott hat seine Herrschaft aufgerichtet. Das ist für uns noch spannend, weil wir noch nicht alle Auswirkungen davon sehen. Und nächsten Sonntag werden wir darüber weiterreden müssen, dass das nicht die einzige Ankunft von diesem Jesus ist. Aber Tatsache ist, wir blicken heute zurück auf gute Nachricht. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Gott erfüllt seine Versprechen in Jesus und in ihm hat er sein Königreich bereits aufgerichtet. Das ist gute Nachricht. Mittendrin im Advent. Lasst uns beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der immer zu seinen Versprechen steht. Manchmal ganz anders, wie wir uns das ausmalen und erwarten. Manchmal eben auch erst nach langem Warten. Aber du bist treu und du hältst, was du versprichst. Und in Jesus hast du die größten deiner Versprechen bestätigt. Nein, nicht nur bestätigt, sondern erfüllt. Du selbst bist in Jesus in unsere Welt gekommen. Du hast die Sünde besiegt. Du hast dein ewiges Reich aufgerichtet. Und wir sind heute Teilhaber davon und wissen, wir werden es noch viel mehr sein in Ewigkeit. Dass Jesus kommt, ist für uns eine geniale Nachricht. Der lang erwartete König und Retter ist endlich da. Und darüber möchten wir uns heute neu freuen. Dieses Licht der Hoffnung soll unseren Advent erleuchten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Amen. Lasst uns ihn preisen. Gemeinsam lasst uns.